Sag mal du, Patrick.
Ja, Basti.
Wie wäre es denn, wenn wir uns heute zu unserem Quiz-Battle Rechtsschutz noch eine weitere Person mit in den Ring holen?
Klar, warum nicht? Vielleicht sollten wir sogar einen richtigen Rechtsschutzprofi dazu holen.
Du verstehst bei Versicherungen nur Bahnhof. Du findest Versicherungen undurchsichtig und kompliziert. Du hast keinen Bock und keine Zeit, dich stundenlang in die Materie einzulesen.
Und du willst deine Absicherung selbst in die Hand nehmen, aber weißt nicht wie?
Dann bist du hier genau richtig.
Im Versicherungsgeflüster-Podcast. Dem Podcast für Jungunternehmer, Selbstständige, Startups und alle, die mehr Einblick bekommen möchten, sprechen wir genau über die Themen, die für dich wichtig sind.
Wir geben dir unser Wissen weiter.
Wir teilen unsere Erfahrungen mit dir.
Wir erklären dir das, was du wirklich wissen musst.
Und wir bringen Licht in das Versicherungsdickicht.
Freue dich auf wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste.
Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich auch heute wieder mit am Start der Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick.
Grüß dich Basti. Hallo liebe Zuhörer.
Und wie gerade schon angekündigt, haben wir noch jemanden mit dabei. Wir sind heute zu dritt, wenn wir uns gegenseitig battlen zum Thema Rechtsschutzversicherung. Und der Patrick und ich, wir haben uns überlegt, Rechtsschutzversicherung ist ja schon irgendwo ein Thema, das, ja, da hat er recht viel mit zu tun, ja. Und Recht ist irgendwie kompliziert. Und vielleicht wollen wir uns da jemanden dazu holen, der jeden Tag sich im Prinzip mit diesem Thema auseinandersetzt und da ein bisschen auch gut mitboxen kann. Und da ist uns, irgendwie zeitgleich ein Name eingefallen, eine Person, die wir eben kennen, die da richtig fit ist, die wir auch persönlich kennen. Und dann haben wir gefragt, hey, wie sieht's aus? Magst du mit dabei sein? Und die Person hat ja gesagt und deswegen ist er heute mit dabei. Hallo, Doreen, schön, dass du mit am Start bist und uns ja ein bisschen vielleicht Paroli geben wirst in unserem Quiz-Battle heute zum Thema Rechtsschutz.
Ja, hallo Jungs, hallo Basti, hallo Patrick. Challenge accepted. Natürlich will ich mich mit euch battlen in meiner Lieblingssparte.
Okay, und bevor wir jetzt den Ring freigeben, erzähle ich noch mal ein paar Worte zu dir, liebe Doreen. Dein Name ist Doreen Gossert, du bist bei der KS Auxilia, einer Rechtsschutzversicherung, die, ich glaube, nur für Makler und auch Mehrfachagenten tätig ist. Du bist dort in Berlin als Bezirksdirektorin tätig und was besonders toll ist, ist, du warst letztes Jahr in den Top 5 der besten Maklerbetreuer des Jahres und da bist du reingewählt worden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und was mich an deiner Vita auch besonders interessiert hat und was ich da besonders spannend fand, was wahrscheinlich kaum jemand weiß, du warst einmal Vize-Europameisterin in der Halfpipe mit dem Inlineskates fahren.
Ja, das ist richtig. Da hast du aber gut im Archiv gekramt. Zu der Zeit gab es nämlich Tatsache noch nicht mal einmal Instagram. Das verrät so ein bisschen, in welcher Generation ich das gemacht habe. Ja, das ist richtig, genau. Hast du gut rausgefunden.
Okay, ja, sehr cool, sehr cool. Also so mit 720 über die Curbs geräubert und so.
Ja, so in der Art, genau. Also ich konnte Tatsache 360 und Backflip, das war so für Mädchen so mit, war das schon recht cool und bin da auch richtig Wettbewerbe gefahren. Also ich habe mir wahrscheinlich schon immer irgendwie auch was gesucht, was nicht so Mainstream-mäßig ist, also während andere dann irgendwo im Club waren, bin ich halt in ganz Europa unterwegs gewesen zum Halfpipe-Skaten. Und vielleicht ist es auch jetzt so wieder mit dem Rechtsschutzthema, denn das mögen ja auch viele immer nicht so gern, weil das halt eben ein bisschen komplizierter ist.
Genau, und gutes Stichwort, deswegen bist du mit am Start heute, Doreen. Magst du vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu dir erzählen, was so dein Job angeht, damit unsere Zuhörer noch ein bisschen, ja, vielleicht verstehen, dass du da auch wirklich Ahnung davon hast, von diesem Thema?
Genau, ich versuche das mal rüberzubringen, was ich so mache. Also ihr habt ja schon erwähnt, ich bin Bezirksdirektorin bei der KS Auxilia. Wir sind ja ein reiner Rechtsschutzversicherer, betreuen Mehrfachagenten und vor allen Dingen natürlich Makler. Das heißt also alle die frei auf dem Markt entscheiden können, mit welcher Gesellschaft sie zusammenarbeiten. Und zusammen mit meinen 7 Kollegen und dem ganzen Team aus München sind wir eben besonders im Rechtsschutz sehr aktiv und ich leite in Berlin die Bezirksdirektion mit meinem kleinen Team und versuche sozusagen einfach Licht ins Dunkle zu bringen, wenn unsere Geschäftspartner anrufen und sagen, Mensch, hier, wir haben Fragen, wir müssen mal was klären. Wir betreuen auch die Makler in allen Dingen, was so den Vertrieb angeht. Ich mache ganz, ganz viel Schulungen und Veranstaltungen, Webinare. Also das ist auch das, was mir immer totalen Spaß macht. Und jeder, der mich vielleicht auf einer Messe auch schon mal gesehen hat, auch wenn er gar nicht so von uns im Gebiet betreut wird. Ich bin auch sehr oft auf diesen Messeveranstaltungen präsent, wo ja dann immer dieser Austausch auch stattfindet, was immer so eine nette Abwechslung ist zu dem Webinar oder Telefonat oder so. Also das heißt, ich bin wirklich Tatsache meinen ganzen Tag mit Rechtsschutz beschäftigt, wobei sich auch die Tätigkeit mittlerweile sehr dahingehend entwickelt, dass man ja auch weitere Ansätze und Ideen für die Makler parat hat und eben auch so ein bisschen Lebenshilfe leistet, Bürohilfe leistet und nicht immer nur im Fachjargon unterwegs ist.
Und dann, du hattest ja gerade angesprochen, dass du ganz viele Fragen immer bekommst. Und damit würde ich jetzt, glaube ich, direkt mal auch in unser Quiz-Battle einsteigen. Und vielleicht noch ganz kurz für die Hörer. Wir machen es so, der Basti und ich, wir treten gemeinsam gegen die Doreen an. Und wir versuchen quasi, unser gemeinsames Wissen zu bündeln, um annähernd an das Wissen von der Doreen ranzukommen. Also mal gucken, ob Versicherungsgeflüster oder Doreen gewinnen wird.
Es bleibt spannend. Erste Frage, Patrick. Hau mal raus.
Okay. Liebe Doreen, wann tritt in der Rechtsschutzversicherung eigentlich ein Versicherungsfall ein?
Ja, da sage ich jetzt gleich mal den Lieblingssatz aller Juristen und wahrscheinlich auch Rechtsschutz.
Ah, ich weiß schon.
Es kommt darauf an, genau. Und das ist Tatsache auch so, weil sonst wäre es halt irgendwie auch super einfach und jeder könnte es gleich erklären. Es kommt nämlich tatsächlich darauf an, über welche Leistung wir sprechen. Also normalerweise, ich versuche das mal so ein bisschen aufzudröseln, normalerweise sagt man, ist der Rechtsschutzfall der Zeitpunkt, an dem halt sozusagen der Kunde oder ein anderer, also das ist dann in dem Fall meistens der Gegner, eine Rechtspflicht verletzt hat oder haben soll. Also ganz wichtig, es ist ja noch gar nichts bewiesen, das heißt also auch der Vorwurf allein reicht dann häufig schon aus. Ich mache das mal ein bisschen plakativ. Jeder, der Auto fährt, der weiß, man kann auch geblitzt werden, wenn man zu schnell fährt. Und dann ist es im Prinzip der Tag, an dem dieses Blitzerfoto entstanden ist, ist der Versicherungsfall. Also genau zu diesem Zeitpunkt ist der Schadenfall eingetreten. Und da ist dann völlig egal, wann ihm der Polizeipräsident einen Brief schreibt. In Berlin wäre es mittlerweile eine Polizeipräsidentin. Und das spielt aber keine Rolle, sondern der Tag, wo ich geblitzt wurde. Dann gibt es aber andere Bereiche. Beispielsweise, wenn wir mal so in Steuerrecht oder in Sozialrecht oder so gehen, da ist zum Beispiel, hat man ja als Gegner eine Behörde und da ist es entscheidend, wann entweder unser Kunde oder die Behörde gegen eine Vorschrift oder ein Gesetz verstoßen hat oder eben auch wieder haben soll. Also zum Beispiel jemand beantragt eine Pflegestufe und die wird dann abgelehnt oder beim Finanzamt, das Arbeitszimmer wird abgelehnt. Ne? Dann ist immer entscheidend, wann man eben sozusagen diese Vorschrift missachtet hat oder angeblich missachtet hat. Und dann gibt es aber noch ein paar andere Leistungsbereiche, wo es dann immer noch so ein bisschen spezieller ist. Jeder weiß, im Leben kann auch mal irgendwie im Familienbereich was nicht gut laufen. Da ist dann dieses sogenannte Familien- und Erbrecht, wie man immer so sagt. Und da ist es wieder was anderes. Da sagt nämlich der Versicherer immer, die Änderung der Rechtslage ist entscheidend. Und die bestimmt aber gar nicht der Versicherer, also die Versicherungsgesellschaft in ihren Bedingungen, sondern in der Regel der Gesetzgeber. Da kann man sich so ein paar einfache Fälle merken. Also beispielsweise, wenn jemand stirbt und ich werde Erbe, dann ändert sich für mich die Rechtslage und damit ist der Versicherungsfall eingetreten. Oder wenn jemand, ein Pärchen bekommt ein Kind und mit der Geburt des Kindes werden beide Elternteile unterhaltspflichtig und damit ändert sich die Rechtslage. Was dann immer ein bisschen schwierig ist, viele Kunden, nehmen wir mal gerade jetzt dieses Thema Kind, wenn die sich dann irgendwie wieder auseinanderdividieren, dann geht es ja häufig darum, dass einer den Unterhalt vielleicht nicht zahlt. Und da ist ganz wichtig, das ist keine Änderung der Rechtslage und dadurch häufig auch in den Versicherungsbedingungen erstmal gar nicht versichert. Ja, und das eben im Rechtsschutz immer ganz besonders ist, haben wir dann natürlich noch weitere Fälle, zum Beispiel der Strafrechtsschutz oder das Strafrecht selber. Da ist es auch wieder ein bisschen anders. Also da ist nämlich nicht entscheidend, wann ich diese Straftat begangen habe. Das wäre ja eigentlich laut der üblichen Definition relevant, sondern hier ist es wirklich so, wann wird das Ermittlungsverfahren gegen mich oder sprich gegen den Kunden eröffnet. Ich mache das mal als Beispiel. Also wir gehen ja erstmal davon aus, keiner von uns möchte ein Straftäter sein und vieles passiert vielleicht auch völlig ungeahnt. Wenn wir also im Winter in einer Großstadt an einem Obdachlosen vielleicht vorbeigehen, der bei minus 10 Grad auf einer Parkbank liegt und ich gehe einfach dran vorbei und nehme im Grunde in Kauf, dass der da eigentlich erfrieren könnte, dann begehe ich eine Straftat, nämlich die unterlassene Hilfeleistung oder vielleicht mal in dem aktiven Vorwurf noch, jemand wirft mir vor, ich hätte gestohlen, weil beim Herausgehen aus dem Shopping-Center piept es halt und in meiner Tasche befindet sich irgendwie ein Gegenstand, dann wird mir ein Diebstahl vorgeworfen. Also es ist am Ende immer so, dass entweder ein Tun oder ein Unterlassen mir vorgeworfen wird, aber am Ende des Tages ist der Versicherungsfall immer der Moment, wo dieses Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird. Denn es gibt ja ganz viele Bereiche, da ist eine Straftat etwas länger her und ich weiß vielleicht gar nichts davon. Und deswegen ist es hier auch immer eine besondere Regelung. Ja, und zu guter Letzt gibt es im sogenannten Schadenersatzrechtsschutz auch eine besondere Regelung. Ich glaube, da könnte ich jetzt mal zurückbetteln. Lieber Patrick, du fährst ja Skateboard, weiß ich.
Ja.
Und nehmen wir doch mal an, du kaufst dir ein Skateboard. Das ist ja irgendwann mal hergestellt worden und verkauft worden. Da gibt es ja dann so Produkthaftungsgesetze in Deutschland. Und jetzt geht dieses Brett völlig unverhofft kaputt beim ganz normalen Geradeausrollen. Also ohne, dass du einen Trick gemacht hast. Und da ist halt wirklich ein, sag mal, Fabrikationsfehler. Und du stürzt oder wärst jetzt so schwer gestürzt, dass du dich da ganz schlimm verletzt hast, dann ist es so, du würdest ja gerne dann Schadenersatz geltend machen gegen diesen Bretthersteller. Du weißt aber weder, wann wurde das hergestellt, noch wer hat es wann wie wo verkauft. Das heißt, es wäre super schwierig für dich als, als Käufer und Verletzter da irgendwie den Schadenersatz wirklich als Tag festzumachen, wann der Versicherungsfall eingetreten ist. Und deswegen gibt es hier eine besondere Regelung, dass nicht die Herstellung und damit der Fabrikationsfehler auslösend ist, sondern der Unfall, weil in dem Moment dieses Brett völlig unverhofft gebrochen ist. Genau, das wären so ganz einfach und kurzum die Versicherungsfalldefinition.
Ja, super, super, super easy, super einfach. Wir wissen schon, warum wir dich hierher geholt haben.
Genau, also aber ich habe gleich dazu eine Rückfrage an euch. Nehmen wir mal hier unsere Brettgeschichte und machen wir mal mit den Trittbrettfahrer sozusagen und steigen da gleich drauf. Könnt ihr euch denn vorstellen, wie diese, also da gibt es so zwei Theorien, die sich genau auf diesen Schadenfall beziehen. Könntet ihr oder wisst ihr, wie die heißen?
Ich weiß es. Basti, weißt du es auch?
Wie die heißen, weiß ich auch, ja. Ich meine auch zu wissen, wie die funktionieren, Patrick, aber nachdem du die erste Frage gestellt hast und die Doreen jetzt zurückfeuert, dann landet das Feuer bei dir und du darfst antworten.
Okay, also zunächst mal müssen wir natürlich erstmal festhalten, Doreen, du hast auf jeden Fall einen Punkt, weil deine Antwort war zu 100% korrekt und da hast du dir diesen ersten Punkt auf jeden Fall verdient. Jetzt könnte man, jetzt muss man hier so einen Applaus einspielen. Es gibt zwei Theorien. Die eine nennt sich die sogenannte bei der Rechtsschutzversicherung und auch nur bei der Schadenersatzrechtsschutzversicherung. Das habe ich gelernt. Und zwar ist es einmal die Folgeereignistheorie. Das ist genau das, was du gerade angesprochen hattest, Doreen. Ich stürze mit meinem Skateboard, das Skateboard ist kaputt und dann wird geguckt, wann ist dieser Schadenfall eingetreten. Und dieser Schadenfall, trotz dass ja irgendwie die Ursache ganz, ganz weit vielleicht zurückliegt, ist aber jetzt eingetreten, weil jetzt das Skateboard kaputt gegangen ist und ich jetzt hingefallen bin und ich jetzt Schadenersatz fordere. Und deswegen ist die Folge davon, dass ich gestürzt bin, ist eben meine Schadenersatzforderung. Und deswegen heißt das Ganze Folgeereignistheorie, weil das Ganze dann eben zu dem Zeitpunkt, zu dem mir dieser Schaden entstanden ist, dann da mein Rechtsschutzversicherer zahlen muss, wenn ich dann jetzt gegen den Hersteller oder so vorgehe. Und die andere ist die sogenannte Kausalereignistheorie. Ist es richtig? Kausalereignistheorie?
Genau.
Ja, richtig. Genau. Und das ist so etwas, was in, glaube ich, ganz vielen alten Versicherungsbedingungen drin ist. Mittlerweile bei den neueren, denke ich mal, gar nicht mehr. Aber da hat man auch schon viel von gehört, weil da wäre es nämlich so, dass dann geguckt würde, wenn ich hinfalle mit dem Skateboard oder wenn das Skateboard kaputt ist und ich dann hinfalle und dann Schadenersatz irgendwie fordern möchte, da wäre, wenn diese Kausalereignistheorie drin wäre, würde geguckt werden, wann ist denn dieses mangelhafte Brett überhaupt hergestellt worden und das wäre quasi der Auslöser gewesen. Und wenn da noch kein Rechtsschutzvertrag bestanden hätte, dann würde ich aus der Wäsche gucken, genau. Weil da war halt dann noch keine Versicherung gegeben und deswegen hätte ich dann auch keinen Versicherungsschutz. Basti, guck nochmal was an oder habe ich das alles richtig erklärt?
Du, ich habe dem nichts hinzuzufügen, ehrlicherweise.
Du hast nicht zugehört, was?
Worum geht es hier nochmal? BU, oder?
Das habt ihr beide ganz toll gemacht.
Sehr schön, super. Wir machen direkt weiter, Doreen. Wir sind jetzt heiß gelaufen. Ich würde die nächste Frage an dich stellen. Und zwar möchte ich eine Abgrenzung hören zwischen zwei Versicherungen. Und zwar einmal die Abgrenzung zwischen Rechtsschutzversicherung zur Haftpflichtversicherung und welche Aufgabe die Rechtsschutzversicherung per se überhaupt eigentlich hat für den Kunden?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute und wichtige Frage. Genau, Haftpflicht und Rechtsschutz kann man immer so ein bisschen wie Bruder und Schwester sich vorstellen, denn die ergänzen sich und können sich also definitiv nicht ersetzen. Wir fangen mal mit Rechtsschutz ganz allgemein an. Also der Rechtsschutz selber ist ja entstanden, damit jemand überhaupt eine Chance hat, sein Recht durchzusetzen oder sich eben auch zu verteidigen. Und zwar in der Form, dass er finanzielle Unterstützung bekommt. Also das heißt, der Rechtsschutzversicherer ersetzt eigentlich diesen finanziellen Aufwand, den ich betreiben muss, um mein Recht durchzusetzen. Er darf selber gar nicht beratend oder vertretend tätig sein. Da gibt es halt ein Rechtsberatungsgesetz in Deutschland. Das heißt, die Rechtsschutzversicherung selber übernimmt einfach die entstehenden Kosten. Das ist ja nicht immer nur mein Anwalt, sondern das können ja auch Gutachter oder, wenn das dann sogar vor Gericht geht, auch die Gerichtskosten sein, beziehungsweise auch die gegnerischen Kosten. Das heißt, wir sind eigentlich ein Kostenerstatter und somit fällt die Rechtsschutzversicherung auch immer so ein bisschen in, ich sage immer, in eine Existenzdeckung aus meiner Sicht, weil wenn ich nicht in der Lage bin, hohe Kosten selber zu tragen, dann kann das eben natürlich auch existenzbedrohend für mich sein. Das Pendant wäre dann die Haftpflichtversicherung. Da habt ihr ja auch schon mal wunderbar erklärt, was die Haftpflichtversicherung macht in einem eurer Podcast. Und ganz wichtig ist, dass das steht so ein bisschen sich gegenüber. Das heißt, wenn ich, also ich mache mal den Beispiel an einer Haftpflichtversicherung, ich füge jetzt jemandem aus Versehen einen Schaden zu und derjenige kommt dann auf mich zu und sagt, hey, ich möchte den Schadenersatz von dir haben, deine Haftpflicht soll das jetzt zahlen, im besten Fall zahlt die dann auch. Und der Rechtsschutz wäre jetzt genau das, was der andere bräuchte. Also der hat jetzt eine Rechtsschutzversicherung und fordert mit dem Schadenersatz Rechtsschutz deinen entstandenen Schaden bei mir. Und da kann man eigentlich auch sagen, also viele haben immer das Verständnis dafür, klar, ich habe eine Haftpflicht, aber ich habe vielleicht keinen Rechtsschutz. Und dann stelle ich immer die Frage, ja, aber warum hast du das eine und nicht das andere? Weil wenn du jemand anderem einen Schaden zufügst, kann das genauso auch passieren, dass jemand dir einen Schaden zufügt und dann musst du dafür kämpfen, dass du da eventuell auch diesen Schaden ersetzt bekommst. Und da streitet man ja dann häufig eben auch mit vielleicht finanzstarken Gegnern. Ne?
Cool. Ja? Ich muss gleich mal zwischen reingrätschen. Erstmal super Erklärung. Mir sind aber, während du das erzählt hast, zwei Bonusfragen eingefallen.
Okay, dann her damit.
Und da kannst du jetzt mal dick abräumen. Und zwar zum einen Kosten, die da übernommen werden von der Rechtsschutzversicherung. Leistet denn meine Rechtsschutzversicherung dann auch, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ich wurde irgendwie geblitzt, ja, und jetzt wollen die da irgendwie 200 Euro von mir. Werden die Kosten auch übernommen? Meine Strafe?
Nein, das wäre natürlich super schön, aber dann würden auch die Rechtsschutzbeiträge vermutlich um einiges höher sein. Es ist Tatsache so, dass der Rechtsschutzversicherer wirklich nur dafür sorgt, dass ich mein Recht durchsetzen kann und mich verteidigen kann, aber die eigentliche Strafe oder dieser eigentliche Wert, um den es da geht, beispielsweise bei dem Bußgeldbescheid eben die Kosten für das zu schnelle Fahren oder in einem Vertragsstreit, da geht es ja manchmal auch um riesige Summen, das wird natürlich nicht vom Rechtsschutzversicherer übernommen.
Sehr gut, das gab schon mal eine wichtige Info für unsere Zuhörer, weil ich auch selbst schon das eine oder andere Mal mitbekommen habe, dass die Leute denken, dass die Strafe am Ende tatsächlich übernommen wird von der Versicherung, was, wie du schon gesagt hast, schön wäre, aber so ist es natürlich nicht und die Beiträge wären dann wahrscheinlich utopisch hoch und unbezahlbar. Und die zweite Bonusfrage ist die, du hast jetzt über Haftpflicht und Rechtsschutz gesprochen. Ich habe mal gehört, dass eine Haftpflichtversicherung oftmals auch als passiver Rechtsschutz bezeichnet wird. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das ist Tatsache so. Die Haftpflichtversicherung hat ja die Aufgabe, nicht nur einen berechtigten Schadenersatzanspruch, ich sag mal, zu befriedigen, so heißt das immer so im Versicherungsjargon, also sprich auf gut Deutsch, den Schaden zu ersetzen, sondern auch zu prüfen, wenn der Schadenanspruch gar nicht gerechtfertigt ist, diesen abzuwehren. Und damit übernimmt sie so eine Art Rechtsschutzfunktion. Also das heißt, sie setzt sich dann dafür ein, dass dieser Schaden eben nicht übernommen wird und nicht dem Gegner ausgezahlt wird oder dem Geschädigten und begibt sich damit in so eine Rechtsschutzfunktion und kämpft letztendlich auch wirklich bis zum bitteren Ende dafür, dass dieser Schaden eben dann nicht erstattet werden muss, weil es einfach keine Anspruchsgrundlage dafür gibt.
Cool, super. Jetzt hast du zwei Bonuspunkte abgeräumt, würde ich mal sagen.
Ich glaube, ich würde auch sagen. Basti, warum stellst du denn auch so viele Fragen?
Dass wir keine Ahnung, habe ich jetzt auch gedacht.
Eine tolle Runde für euch Jungs. Also, ich habe jetzt aber auch eine Frage. Und zwar, wenn man über Rechtsschutz redet und ihr seid ja nun in eurem Alltag auch in der Beratung beim Kunden sehr aktiv, dann würde ich gerne wissen, welche Formen des Rechtsschutzes gibt es. Also vielleicht etwas einfacher gefragt, für welche Lebensbereiche kann und sollte sich ein Kunde bei euch beraten und absichern lassen in der Rechtsschutzversicherung?
Hast du gemerkt, Basti? Doreen fragt extra etwas einfacher für uns.
Ich bin schon am Aufzählen im Kopf.
Okay, dann starte du.
Okay, also ich fange mal mit den zwei einfachsten Bereichen ein, die man eigentlich immer so kennt. Und ich glaube, auch wenn jemand einen Rechtsschutz hat, hat er meistens auf alle Fälle diese zwei Bereiche. Und das ist der Verkehrsrechtsschutz und der Privatrechtsschutz. Also einmal halt Verkehr heißt im Straßenverkehr. Und das ist wahrscheinlich auch so das, wo die meisten Leute irgendwo einen Rechtsschutz haben oder vielleicht auch haben wollen, weil da kann halt auch immer irgendwas passieren bei einem Verkehrsunfall, wo der eine sagt, nee, du bist schuld, also nee, ich war schuld und dann, okay, kloppen wir uns oder haben wir Rechtsschutz, ja. Das sind die zwei Bereiche, die wir hier mal zu Beginn haben, Privat und Verkehr. Dann gibt es natürlich den Arbeitsrechtsschutz, also den ganzen Arbeitsbereich, zum Beispiel, wenn man gegen einen Arbeitgeber vorgehen möchte, weil, keine Ahnung, unzulässige Kündigung vielleicht oder irgendein Arbeitszeugnis wurde nicht ausgestellt oder sonstiges. Und dann gibt es noch den Wohnungsbereich, Grundstücksbereich, Mieter-, Vermieter-Rechtsschutz und die Geschichte. Das wäre jetzt das, was mir so einfällt im privaten Bereich allgemein, ja, so für die Privatperson betreffend. Aber dann gibt es natürlich noch jede Menge Sachen auch im Firmenbereich, also Firmenrechtsschutz, wo dann sich Unternehmen dann auch noch gegen diverse Rechtsschutzgeschichten absichern können. Das wäre jetzt mal so hier meine Antwort.
Das hast du sehr schön allgemein formuliert. Jetzt hätte ich mal noch eine Zusatzfrage.
Das klingt schon so mit diesem Unterton. Das hast du sehr schön allgemein erklärt.
Ja, jetzt habe ich noch eine Frage. Heutzutage sollten Kunden auch wirklich einen Bereich noch unbedingt versichern, der genau das auch absichert, wo ich vorhin mal so ein bisschen zwei Schadenbeispiele auch gebracht habe. Also da kann es schon ein bisschen brenzlicher werden, wenn mir da was vorgeworfen wird. Also das ist schon noch schlimmer, als mal nur zu schnell fahren.
Weiß ich.
Dann los.
Weiß ich.
Streber.
Da hat er Erfahrung als alter Skateboarder.
Ja, nee. Also mir wurde tatsächlich beim Skaten noch nie, oder grundsätzlich wurde mir noch nie eine Straftat vorgeworfen. Aber ich glaube, da willst du hinaus, weil das ist nämlich auch immer so ein Zusatzbaustein, der bei vielen Rechtsschutzversichern noch nicht automatisch mit dabei ist, wo man so ein Zusatzhäkchen machen kann. Und zwar nennt sich das dann eben der erweiterte Strafrechtsschutz. Und das ist nämlich genau das, wenn dir vorgeworfen wird, dass du derjenige warst, der gerade vor 10 Minuten, weswegen die Polizei hier überall ist, mit der Skimaske über den Kopf aus der Bank rausgerannt ist und du dich dagegen wehren möchtest und du es natürlich nicht gewesen bist, dann greift dieser erweiterte Strafrechtsschutz, weil dir eine Straftat vorgeworfen wird. Ich weiß aber, und bitte korrigiere mich, Doreen, wenn diese Straftat letzten Endes oder wenn es hinten doch rauskommt, dass du derjenige gewesen bist, der diese Straftat tatsächlich doch begangen hat, dann fordert die Rechtsschutzversicherung das Geld dafür zurück.
Genau. Du hast es genau richtig erklärt mit einem völlig lebensnahen Beispiel, was so alltäglich in deutschen Städten passiert. Ja. Genau, aber ich wollte genau auf diesen Strafrechtsschutz hinaus, weil der ist super, super wichtig und da geht es wirklich ans Eingemachte und selbst wenn es jetzt nicht der Banküberfall ist, aber da sind einfach auch viele Dinge, die einem vorgeworfen werden können, wo man gar nicht ahnt, dass das jetzt auch eine Straftat ist und man kann dafür häufig auch nichts, aber man braucht halt dann einfach wirklich einen super Spezialisten, der einem hilft und auch richtig, wenn dann im Urteil dieser sogenannte Vorsatz, diese Vorsatzstraftat bekräftigt wird und dann muss man es zurückzahlen, was natürlich oftmals auch ein theoretischer Anspruch ist, wenn ich mal so an Wirtschaftsdelikte denke, also wenn jemand eine Insolvenzverschleppung vorgeworfen bekommt, zum Beispiel gerade ein Unternehmer, dann ist da manchmal nicht mehr viel zu holen, muss man auch so sagen. Mhm. Aber rein theoretisch wäre dieser Anspruch da, genau, um einfach die Strafe nicht zu mildern, dass der Versicherer sagt, nö, da fordern wir jetzt nichts zurück. Mhm. Genau, richtig.
Sehr gut.
Yay.
Yay.
Genau.
Also war leider nur eine Zusatzfrage, die wir jetzt beantwortet haben.
Genau, ihr seid sozusagen noch etwas hinten dran.
Ja. Okay. Dann würde ich mal weitermachen mit der nächsten Frage an dich, Doreen. Und zwar haben wir uns mal so ausgewählt, weil wir ganz, ganz sicher sind, dass du da bestimmt nicht alle nennst. Und deswegen begrenzen wir das Ganze einfach mal auf, ich sag mal, wie viel nehmen wir, Basti? 8 Antworten. Auf 8 Antworten.
Ihr seid so gütig.
Ja. Und zwar, es gibt ja verschiedene Bereiche oder ich glaube, nennt man auch dann Leistungsarten, die bei der Rechtsschutzversicherung mit dabei sein können. Nenne doch bitte davon mal 8 Stück.
Okay, nichts leichter als das. Also Tatsache, da setze ich jetzt mal auf eure Vorantwort drauf. Also sprich, in jedem Lebensbereich, ne, privat, Beruf, Verkehr, gibt es verschiedene Leistungsarten. Also das ist sozusagen die Schadenart. Man kann sich das immer an diesen Gerichtsbarkeiten so ein bisschen herleiten. Also welches Gericht wäre zuständig? Und daraus kriegt man dann immer recht schnell die Leistungsart raus. Fangen wir doch mal mit der an, die aus meiner Sicht immer sehr häufig vorkommt. Das ist der Schadenersatzrechtsschutz. Das ist das, was wir vorhin auch in Bezug auf Pendant Haftpflichtversicherung hatten. Was auch sehr, sehr häufig passiert, jeder schließt Verträge, ob es nun der Handyvertrag ist oder ein Kaufvertrag von einem Laptop oder was auch immer. Das heißt, da ist der Vertragsrechtsschutz die entsprechende Leistungsart. Wer im Arbeitsleben unterwegs ist, braucht unbedingt den Arbeitsrechtsschutz, denn da liegt ja ein Arbeitsvertrag zugrunde und dafür gibt es eben auch eine eigene Leistungsart, weil da wäre ja dann das Arbeitsgericht zuständig. Wir haben in der Regel alle irgendwie einen Wohnsitz, also egal, ob ich jetzt Wohnungseigentümer, Mieter oder Hauseigentümer bin, da gibt es dann die Leistungsart, die heißt immer mal so ein bisschen unterschiedlich, meistens Wohnungs- und Grundstücksrechtsschutz oder Immo-Rechtsschutz, sagen auch einige Versicherer. Ja, und dann haben wir so 3, die passen ganz gut zusammen, weil da ist immer der Gegner der Staat. Da kann man sich auch immer ganz gut merken, es ist immer alles, was mit Behörden zu tun hat, nämlich Steuerrechtsschutz, Sozialrechtsschutz und Verwaltungsrechtsschutz. Das sind so die 3. Und ich glaube, jetzt haben wir 7 gehabt.
Ja, ich zähle gerade mit. Wenn man mich sehen würde, ich bin schon mal bei der zweiten Hand.
Zum Glück habt ihr nicht nach elf gefragt, dann wären deine Finger zu wenig. Ja. Also ich glaube, zu guter Letzt wäre wirklich das, was eben auch der Basti noch erklärt hat mit dem, du hast es erklärt, Patrick, mit dem Strafrechtsschutz. Also das ist auch eine Leistungsart, nämlich der Strafrechtsschutz. Und den gibt es dann, wenn man jetzt nochmal ganz das nochmal mit Sternchen macht, den gibt es dann eben als einfachen Strafrechtsschutz und als erweiterten Strafrechtsschutz. Genau.
Okay.
Haben wir 8?
Ja, wir haben 8. Und es hat alles gestimmt. Und es gibt... Aber da die Frage auf 8 Antworten lautete, gibt es jetzt keine 8 Punkte, sondern nur 1 Punkt. Aber den hast du dir verdient.
Okay, nehme ich so hin.
Gut.
Ach so, darf ich noch
du
was
bist ergänzen? Dran. Immer.
Gerne. Aber da gibt es jetzt keinen extra Punkt für.
Nein, möchte ich auch nicht. Aber ich möchte natürlich, dass eure Hörer auch ganz schlau gemacht werden und rausgehen. Wichtig ist auch, weil man könnte ja jetzt auf die Idee kommen, wenn jemand sagt, ach Mensch, die Leistungsart Ordnungswidrigkeitenrechtsschutz, die haben wir nämlich zum Beispiel hier noch gar nicht aufgeführt gehabt, die wäre also auch noch eine. Die habe ich doch hier in meinem privaten Rechtsschutz drin. Das ist doch super, dann greift die doch für alles. Also ganz wichtig, das stimmt so nicht, die Leistungsarten selber können in den einzelnen Lebensbereichen oder Blöcken, die ihr vorher erklärt habt, auch jeweils mehrmals auftauchen. Also ich mache es wieder am Beispiel, da kann man es immer sich besser merken. Nehmen wir mal zum Beispiel das Ordnungswidrigkeitsverfahren. Das kann mir einerseits durch ein Bußgeld drohen oder mit einem Bußgeld drohen, weil ich auf der Autobahn zum vorherfahrenden Fahrzeug zu wenig Abstand gehalten habe. Dann bezieht sich das natürlich auf den Lebensbereich Verkehrsrechtsschutz. Ne? Wenn ich allerdings zu laut eine Party gefeiert habe oder irgendwie so innerhalb meines privaten Lebens irgendwas anderes gemacht habe, wo ich ein Ordnungswidrigkeitsverfahren erhalte oder erleide, dann brauche ich dafür natürlich wieder den Privatrechtsschutz. Dann hilft es mir nichts, wenn ich einen Verkehrsrechtsschutz habe. Ja, also das ist ganz wichtig, dass diese Leistungsarten auch in mehreren Bereichen auftauchen können, aber immer da relevant sind, wo ich dann auch das betroffene Problem habe.
Ja, kann ich bestätigen, diese Geschichte mit dem Zugicht auffahren. Nee, ja, oh gut, ja, eigentlich auch, ja. Eigentlich kann ich bestätigen. Aber das mit dem zu wenig Abstand auf der Autobahn, das durfte ich leider auch schon selbst erfahren. Und da hatte ich meinen Rechtsschutz dann auch hergenommen, weil ich gesagt habe, nee, das kann eigentlich nicht sein. Und dann haben die gesagt, guck mal hier, Videobeweis, das sind doch die. Und ich so, verdammt.
Und die sind mittlerweile verdammt Videobeweise.
Das war halt echt eine Ausnahmesituation. Wir mussten unbedingt einen Zug erreichen für einen Junggesellenabschied. Und, ja, da war dann genau in dem Moment nehmen sie dich auf. Naja, mein Fehler, hätte ich nicht machen dürfen.
Ja. Ihr hättet vielleicht sagen müssen, dass ihr eine Frau im Auto hattet, die gerade in den Wehen lag, und dann wäre es vielleicht irgendwie wieder gerechtfertigt gewesen.
Ja, wir wissen ja, wie es ist. Man soll ja bei der Wahrheit bleiben. Ja. Richtig. Und das gilt ja natürlich dann auch hier.
Genau. Ja, und ganz wichtig, vielleicht um mal auf das Thema Erklärungen oder gehen wir mal auf die Party manchmal, wenn man dann auch mal zu laut ist und der Nachbar sich beschwert, die Polizei ruft, was könnte denn da helfen? Da gibt es etwas in der Rechtswelt, das nennt sich Mediation. Das möchte ich gerne mal von euch erklärt bekommen.
Basti.
Also, das ist auch das, was ich jeden Morgen mache, ne? Irgendwie so nach dem Aufstehen gehe ich mal in mich, setze mich hin in so einer Yoga-Position und mache so, das ist doch diese Mediation. Oder verwechsel ich das gerade mit was anderem?
Meine eher noch ein anderes.
Ich habe es befürchtet. Ja. Ich habe es befürchtet. Okay, also nicht Meditation, sondern Mediation. Und Mediation, ich hatte das damals schon mal in meinem Studium gehabt, und klar kennt man es auch aus der Versicherungswelt, aber in meinem Rechtsstudium. Mediation ist in anderen Worten ausgedrückt eine Schlichtung. Ja, also wenn ein Streit, den man hat mit, keine Ahnung, zum Beispiel zwischen zwei Privatpersonen, die eigentlich die ganze Geschichte vor Gericht bringen könnten, theoretisch, sich dann aber darauf einigen, hey, wir gehen nicht vor Gericht, und meistens ist eben dann noch ein neutraler Dritter mit dabei, der Mediator, der dann zwischen den beiden Parteien irgendwo vermittelt, um eine Lösung zu finden, mit denen irgendwie beide einverstanden sind. Und da geht es tatsächlich nicht mal darum, wer hat denn jetzt am Ende Schuld, sondern man versucht einfach hier dann eine Lösung zu finden außerhalb von einem Gericht, die für beide passt. Und das geht in den meisten Fällen auch eben viel, viel schneller. Und vielleicht mal ein Beispiel, wo ich mir das halt gut vorstellen kann, sind so Sachen wie Nachbarschaftsstreitigkeiten. Ja, also das ist dann halt immer doof, wenn sowas vor Gericht geht und man muss mal die nächsten, weiß ich nicht, 40 Jahre noch nebeneinander wohnen. Ja, das ist halt Kacke einfach. Ja, genau. Und mit der Mediation kriegt man das vielleicht ein bisschen sachter und sanfter über die Bühne. Ja, genauso mit, glaube ich, Mitarbeiter, also ja, und Chef dann zum Beispiel. Ja, also solche Geschichten, da kann eine Mediation, glaube ich, immer Sinn machen. Und vielleicht, Doreen, vielleicht kannst du das auch nochmal klarstellen. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, das kennt man vielleicht auch aus Filmen, wo jetzt vielleicht irgendein Kunde oder vielleicht auch ein Mitarbeiter total im Recht wäre und der könnte vor Gericht ziehen, aber der Arbeitgeber oder das Unternehmen dann einfach sagt, guck mal hier, Haufen Geld, halt die Klappe, ja, und alles ist gut. Das, sowas passiert doch, oder?
Ja, wobei das wäre, jetzt kommen wir wieder ins Rechtliche, das wäre keine klassische Mediation.
Also, was wäre das?
Das wäre eigentlich ein Aufhebungsvertrag. Man einigt sich. Ah, okay. Da gibt es, wenn man das genau rechtlich betrachtet, gar keinen Streit. Dass das manchmal für die eine oder andere Seite nicht toll ist und dass das ja auch in der Arbeitswelt manchmal so ein Mittel zum Zweck ist, um jemanden vielleicht auch mit einem kleinen Säckel Geld loszuschicken. Aber wenn wir es wieder rein juristisch betrachten, liegt dort kein Rechtsstreit zugrunde, weil keiner von beiden hat eine Rechtspflicht verletzt, nämlich den Arbeitsvertrag. Also das wäre keine Mediation, aber im Arbeitsrecht ist es Tatsache häufig auch so, stellt euch vor, wir haben ja momentan auch die Situation, viele Unternehmer suchen eigentlich auch Leute, das heißt, man will den Arbeitnehmer ja gar nicht immer unbedingt gleich loswerden, sondern da gibt es irgendein Problem, jemand kommt beispielsweise immer mittwochs zu spät. Klar könnte ich als Arbeitgeber den jetzt irgendwie abmahnen und dann kündigen, aber was bringt mir das vielleicht am Ende? Vielleicht ist so eine Mediation manchmal auch ganz gut geeignet, um sich an den Tisch zu setzen und rauszufinden, was hat der denn für ein Problem, dass der mittwochs immer zu spät kommt? Mhm. Ja, und sich mal zu unterhalten. Und vielleicht ist wirklich... ja, also manchmal kann man ja vielleicht eine Lösung zusammenarbeiten, was dann dieser Mediation im Prinzip wieder entspricht. Ich glaube, die berühmteste Mediation, die so die Leute so kennen, außerhalb jetzt von einem klassischen Rechtsschutzthema, ist, glaube ich, damals das Projekt Stuttgart 21. Da gab es den Heiner Geißler, der als Mediator aufgetreten ist. Das lief jetzt unabhängig von einer Rechtsschutzversicherung, aber so im Prinzip so die Idee dahinter, ne? Einer versucht sich so mit zwei Leuten, so wie im Kindergarten früher, an einen Tisch zu setzen und zu sagen, so jeder sagt jetzt, was einen stört, und dann finden wir eine gemeinsame Lösung. Da geht es nämlich nicht darum, zu sagen, du hast Recht und du hast Unrecht. Das ist Aufgabe eines Gerichtes.
Ja.
Cool.
Sehr gut. Kriegen wir jetzt, Doreen, kriegen wir jetzt einen Punkt oder
Ja, ihr bekommt den Punkt, weil ich habe es deswegen nochmal so ausführlich erklärt, weil ihr solltet ja die Mediation auch extrem beherrschen im Umgang immer mit Frauen. Also gerade mit euren Frauen ist Mediation im Alltag durchaus sehr, sehr hilfreich.
Okay, dann sind wir wieder dran.
Ne? Ja, einfach gar nicht drauf eingehen. Einfach jetzt.
Wie bitte? Habe ich was? Hat jemand was gesagt?
Nee, Basti, lass uns einfach mal eine ganz viele Frage stellen jetzt.
Oh, ja. Oh. Und zwar, das Thema haben wir uns, oder die Frage haben wir uns rausgesucht, weil die, oder das Thema, was die Frage betrifft, aktuell einfach sehr präsent ist, auch was Versicherungsschutz und so weiter und so fort angeht. Und vielen Leuten gehen die Teile mittlerweile schon richtig auf die Nüsse. Und jetzt die Frage, greift eine Rechtsschutzversicherung auch bei E-Scootern? Also wenn ich mit einem E-Scooter irgendwie unterwegs bin und da, keine Ahnung, passiert irgendwie was und greift da meine Rechtsschutzversicherung? Und wenn ja, vielleicht auch welche?
Ja, gute Frage. Ja, super gute Frage. Also erstmal ja, sie würde greifen, vorausgesetzt, ich habe eine Verkehrsrechtsschutzversicherung. Also das ist ganz doll wichtig, denn die E-Scooter müssen ja mit einem, also mit so einer, ich sag mal, wie so einer Moped- oder Versicherungsplakette, so nennt sich das, glaube ich, offiziell, also wie dieses Kennzeichen, was auch die Mopeds hinten dran haben, müssen die ja versehen sein. Das heißt, die brauchen ja eine Kennzeichnung und damit sind sie automatisch, wenn wir in unserer Rechtsschutzwelt denken, dem Verkehrsrechtsschutz zugeordnet. Das bedeutet, da hätte ich dann auch Schutz. Jetzt ist es ja häufig so, dass Leute sagen, ja, ich habe gar kein Auto, ich brauche keinen Verkehrsrechtsschutz und jetzt nehmen die sich diesen E-Scooter oder beispielsweise auch besuchen den Basti auf Mallorca, nehmen sich einen Mietwagen, das ist dann nämlich genau ähnlich und dann sind sie ja auch Fahrer von Motorfahrzeugen und dann wären sie allein über so einen reinen Privatrechtsschutz gar nicht versichert. Das heißt, der Verkehrsrechtsschutz ist hier wichtig und was auch noch wichtig ist, diese E-Scooter dürfen ja nur gefahren werden, wenn jemand 14 Jahre ist oder älter. Und ich habe das in Berlin schon häufig gesehen, dass dann auch wirklich jüngere Kinder unterwegs sind und teilweise auch natürlich zu zweit da draufstehen und eigentlich alles irgendwie missachten, was da für Vorgaben gibt. Dann muss man wirklich aufpassen, wenn die Kinder jünger sind und so ein Ding fahren, werden sie eben nicht versichert, weil sie keine berechtigten Fahrer sind, weil sie gar nicht fahren dürfen. Also das ist halt wirklich nicht so schön, weil dann natürlich eben unter Umständen kein Versicherungsschutz gewährt ist. Und gerade wenn dann schlimme Unfälle passieren, wäre das ja wirklich dann auch dramatisch. Ja, vielleicht kann man das sogar noch ergänzen. Diese E-Scooter sind ja die Dinger, die jetzt natürlich so gerade ihren Hype haben. Aber jeder weiß, es gibt da auch noch so ein bisschen andere Fortbewegungsmittel der modernen Zeit. Also ich bin zum Beispiel neulich auch mal E-Skateboard gefahren, wo man dann so eine Fernbedienung in der Hand hält und sich darüber so schneller oder langsamer macht. Sehr gewöhnungsbedürftig, weil man eben wirklich erstmal im Kopf kapieren muss, was die Hand da tut mit dem Bremsen und schneller fahren. Es gibt ja auch diese Wheelies oder Hoverboards. Da ist es nämlich auch ganz interessant. Die sind ja motorisiert und die müssten eigentlich auch zugelassen werden beziehungsweise mit einem Versicherungskennzeichen versehen werden. Aber die bekommen gar keins von der Behörde, weil sie eben keine Lenkstange haben und meistens auch irgendwie Licht oder Bremse oder eins von beiden irgendwie nicht vorhanden ist. Das heißt, die sind also gar nicht zulassungsfähig. Und somit sind sie weder im, also sind sie auch nicht in dem Verkehrsrechtsschutz in diesem Bereich auch abgesichert und eben wiederum auch nicht im Privatrechtsschutz, weil der Privatrechtsschutz eben sagt, dort bist du nur als Fußgänger, Radfahrer, aber nicht, wenn du ein motorisiertes Gefährt unter dir hast, versichert. Und damit ist man da wirklich, also sollte auch jeder dran denken, wenn er sein Kind auf einer öffentlichen Straße mit so einem Hoverboard durch die Gegend fahren lässt, dann ist man da einfach nicht versichert. Das ist nicht nicht schön, sozusagen. Wissen auch viele nicht.
Ja, das glaube ich. Okay.
Ja.
Punkt. Ihr setzt jetzt Punkt, würde ich sagen.
Total baff. Ja. Ja. Basti und ich, wir haben uns im Vorfeld haben wir uns gedacht, gut, damit kriegen wir dich.
Ja, weil das ist ein guter Thema, aber okay.
Und dann so, als ob du dich damit schon mal beschäftigt hättest.
wahrscheinlich jeden Tag, ne?
Ja, wahrscheinlich. In Berlin lässt sich das nicht vermeiden, weil
okay, stimmt. Wirklich, das hätte uns eigentlich einfallen sollen. In Berlin, da fliegen wir ja überall rum die Teile. Genau,
da fällt man über die Dinge. Aber ich habe jetzt auch noch eine ganz coole Frage, auch nochmal in die Welt des Arbeitslebens zurück. Ich habe ja vorhin mal so ein bisschen, wir haben ja vorhin über Kosten und auch über die Leistungsart Arbeitsrechtsschutz gesprochen. Da gibt es eine besondere Regelung. Und damit würde ich euch jetzt gerne noch mal so ein bisschen herausfordern, ob ihr wisst, welche Besonderheit haben wir im Arbeitsrecht, wenn es so um die Kostenverteilung geht.
Ja, Patrick, wie Uri Geller jetzt sagen würde, the stage is yours.
The stage is mine. Okay. Ich glaube, ich weiß die Antwort.
Glauben ist nicht wissen, lieber Patrick.
Richtig, aber ich hau sie jetzt trotzdem mal raus und du kannst mich danach hoffentlich nicht eines Besseren belehren.
Genau, also come on.
Okay, ich weiß, dass es beim Arbeitsrechtsschutz eine andere Regelung gibt als sonst, weil normalerweise ist es ja so, dass immer die Partei, die verliert, alles bezahlt.
Genau.
Im Arbeitsrechtsschutz ist es anders. Im Arbeitsrechtsschutz muss, wenn es vor Gericht geht, müssen beide Parteien ihren Teil selbst bezahlen, unabhängig davon, wer gewinnt. Ja.
Richtig.
Das ist es.
Genau, das hast du wunderbar beantwortet. Soll ich noch sticheln und fragen, woher das kommt?
Von früher, genau.
Top Antwort.
Ja. Auch richtig.
Nee, es, ja, cool. Wahrscheinlich, kann ich mir das zumindest so vorstellen, dass halt das eben von früher kommt, dass jetzt ja keiner wirklich benachteiligt ist, wenn es tatsächlich mal irgendwie zu Kündigung oder zu Auseinandergehen vom Job ist, dass dann jetzt keiner irgendwie benachteiligt ist oder keiner bevorteiligt ist und deswegen, dass dann halt beide Parteien irgendwie ihr Dinge selber zahlen.
Genau. Es war sozusagen mal so eine Schutzvorschrift, wenn man das jetzt Vorschrift nennen kann, eine Schutzregelung, die eigentlich den gekündigten Arbeitnehmer damit schützen sollte, weil der war dann ja eh schon gekündigt und kein Lohn, kein Gehalt mehr, kein Job mehr. Und dann hätte der sich vielleicht zweimal überlegt, gegen den finanzstarken Arbeitgeber zu klagen, wenn er gewusst hätte, oh, ich muss dann vielleicht auch noch dem seinen ganzen Kram bezahlen. Und das ist eigentlich so mal der Ursprung gewesen, hat sich bis dahin nicht verändert. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, den Rechtsschutz zu haben, weil der würde diese Kosten ja dann trotzdem tragen. Also da bleibt der Kunde natürlich nicht drauf sitzen, sondern der Rechtsschutzversicherer zahlt das dann.
Okay. Sehr cool. Das waren die 8 Fragen.
Das waren die 8 Fragen.
Ja, plus Zusatz, plus unheimlich viele Zusatzfragen.
Ja, interessanter Bereich, oder? Da wisst ihr, mit was ich mich so den ganzen Tag umgebe.
Ja. Ich hoffe, wir haben uns jetzt auch nicht so verkehrt geschlagen.
Nein, ihr habt das richtig super
gemacht. Ja. Aber ich glaube, wir müssen neidlos anerkennen, dass diese Folge an die Doreen geht, allein aufgrund der Ausführlichkeit von deinen Antworten. Also Patrick, wenn du sagst, nee, ich will das Ding bei uns haben und lass uns mal argumentieren, notfalls mit Rechtsschutz vor Gericht.
Also in dem Fall
würde ich auf jeden Fall eher in die Mediation gehen, bei einem guten Feierabendgetränk. Und ich gebe großes Lob, ihr habt euch gut geschlagen. Und dass ich das so ausführlich mache, liegt wahrscheinlich auch in der Sache der Frau. Wir haben einfach auch mehr Worte am Tag zur Verfügung als ihr Männer.
Das.
Ja, jetzt muss
ich sagen. Ich habe Angst, dass ich das Falsches sage.
Das kann alles gegen dich verwendet werden.
Ja, genau.
Okay. Ja, okay, jetzt hier kein Gender-Ding jetzt hier mit reinbringen.
Genau, dann kommen wir nämlich noch in den AGG-Rechtsschutz und dann sprengt das Format heute. Also von daher bin ich jetzt auch ruhig.
Dann würde ich sagen, das waren jetzt noch ein paar schöne und witzige Schlussworte. Doreen, vielen lieben Dank für deine Zeit, die du dir heute hier genommen hast, um unseren Zuhörern ja doch wirklich einen tiefen Einblick zu geben in die Rechtsschutzversicherung und was es da eigentlich so alles zu wissen und zu beachten gibt. Wir freuen uns drauf, wenn wir uns mal wieder in Persona irgendwo sehen, auf irgendeiner Messe oder sonst wo. Und Patrick, hast du noch was Nettes hinzuzufügen?
Ja, wir möchten dir jetzt ganz, ganz offiziell und herzlich gratulieren, dass du das Versicherungsgeflüster-Duo eiskalt abgezockt hast. Du darfst dich jetzt offiziell als Quiz-Battle-Siegerin bezeichnen.
Okay. Ja.
Es war mir ein Fest.
Kannst du jetzt in deine E-Mail-Signatur reinhauen oder so?
Genau. Das macht was her. Dafür drucke ich mir eine eigene Karte. Also,
ja, genau.
Der hat der Karten, ne?
Ja.
Okay. So, und wenn euch, liebe Hörer, das Ganze auch gut gefallen habt und ihr noch ein bisschen mehr, also ihr seid jetzt wahrscheinlich auch völlig, völlig zugeballert mit dem ganzen Rechtsschutzwissen, aber auch mit anderem Versicherungswissen, wenn ihr euch da noch zusätzlich zuballern möchtet, dann kommt doch gerne mal zu Instagram und folgt dem Basti unter Versicherung mit Kopf oder folgt mir unter Was ist Versicherung? Und Doreen, darf man dir auch folgen?
Mir kann man auch folgen. Also wenn ich sozusagen im Förmlichen bin ich natürlich auf den Medien bei Xing und auch bei Facebook zu finden unter Doreen Gossert. Ja, und die Specialist-Kandidaten, die können dann auch rausfinden, wo ich mich auf Instagram bewege.
Okay.
Gut, dann habe ich gesagt, liebe Freunde, wir hören uns.
in der nächsten Folge.
Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Sehr cool. Gut. Sehr nice. Cool.
Wirklich
cool. Herzlichen Dank.
Cool. War richtig geil. Vielen Dank, Doreen.
Ja, hat auch super Spaß gemacht. Warte mal, ich mache noch mal Kamera an. Wo ist die? Hier. So, pass mal auf, Jungs. Aber das zeichnen wir jetzt ja nicht auf, ne? Ich habe noch was.
Nein, nein.
Nur für euch.
Champion.
Ja, was? Das war ja, als hättest du es gewusst.